Ja, hallo, ich bin Sebastian. Ich freue mich, dass ich heute zu euch predigen darf. Ich studiere in Marburg, Lehramt für Religion und Geschichte. Und heute machen wir weiter in der Reihe zu Daniel. Daniel, eine Geschichte, die uns in den letzten Wochen inspiriert hat, nicht die Rolle eines Opfers einzunehmen, sondern den Glauben in unserer Gesellschaft zu leben und zu bezeugen. Den Glauben zu bezeugen in einer Gesellschaft, in der Gott vermeintlich keine Rolle mehr spielt. Und Daniel musste schon so einige Prüfungen bestehen. Und heute geht es vielleicht um eine der bekanntesten Prüfungen von Daniel. Vielleicht ist es auch die bekannteste Geschichte im Alten Testament. Daniel in der Löwengrube. Wer kennt sie von euch? Einmal Handzeichen. Willst du mal erzählen oder? Nee? Okay. Ich fasse sie gleich nochmal zusammen, falls du sie nicht kennst, aber ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass Daniel zu der Zeit, als er in die Löwengrube muss, bereits 80 Jahre alt ist. Er ist jetzt schon 60 Jahre am königlichen Hof im Exil und am Ende seines Lebens steht ihm noch eine seiner größten Prüfungen bevor. Also keine Beamtenpension im Eigenheim, sondern nochmal ordentlich Action. Die Geschichte steht in Daniel 6. Das Kapitel 6 beginnt also damit zu berichten, dass ein neuer König an die Macht gekommen ist. Es ist ein Meder mit dem Namen Darius. Und seit Daniel an den königlichen Hof gekommen ist, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, da gab es bereits den König Nebukadnezar und den König Belsazar. Und Daniel steht immer noch da. Machthaber kommen und Machthaber gehen. Aber Daniel ist standhaft und er hat ziemlich großen Einfluss, wie wir noch sehen werden. Um sein Reich also besser zu verwalten, setzt Darius jetzt 120 Statthalter ein. Und diese Statthalter, die unterstellt der drei Fürsten, denen sie Rechenschaft ablegen müssen. Und Darius denkt sehr hoch von Daniel und deshalb bekommt Daniel eine dieser zentralen Regierungspositionen als einer der drei Fürsten. Daniel kriegt jetzt eine der Top 3 Positionen. Er wird ein Beamter im ganzen Reich. Und Darius denkt sogar darüber nach, steht geschrieben, ihn noch höher zu setzen, noch über diese drei Fürsten. Und wie das im Berufsleben so ist, im Arbeitsalltag, eigentlich überall da, wo man mit Menschen zu tun hat, es kommt zu einem zwischenmenschlichen Konflikt. Die anderen Fürsten und die anderen Statthalter werden zunehmend eifersüchtig auf Daniel. Aber sie haben jetzt nicht nur so ein bisschen Eifersucht, sondern so richtige Eifersucht. So Eifersucht nach dem Motto, mein Partner flirtet mit einem anderen. Und Daniels Kollegen, die sind so voller Neid, dass sie beschließen, Daniel zu stürzen. Und so überlegen sie jetzt mit Hochdruck, was sie tun können, um Daniel seine Position zu entreißen. Mit welchem Skandal, mit welcher Korruption, mit welcher Strategie können sie Daniel stürzen? Und so steht in Vers 5, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Doch kurz bevor die Fürsten und Statthalter enttäuscht das Handtuch werfen, haben sie jetzt eine Idee. Jeder im Reich wusste ja, dass Daniel ein Mann mit tiefem jüdischen Glauben war. Daniel war nicht so einer, der seinen Glauben für sich privat gelebt hat, sondern er geht ganz offen damit um. Er macht aus seinem Glauben an Gott kein Geheimnis. Und weil seine Feinde das wussten, gehen sie jetzt zum König mit einer etwas komischen Idee, die sie dann Darius vortragen. Sie sagen in Vers 8, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Also irgendjemand, der irgendwas bittet, als nicht von Darius, wird in die Löwengrube geworfen. Und der König überlegt und denkt sich, finde ich eine richtig geile Idee, weil die Leute, die werden mich anerkennen als ein Gott. Die werden denken, ich bin der Größte. Sie werden mich behandeln wie ein König es verdient hat, wie ein Gott es verdient hat, sie werden mir zu Füßen liegen. Also lässt Darius dieses Schreiben aufsetzen. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, dass Daniel gewaltig in Gefahr steht. Denn jeder weiß, dass und auch wann Daniel zu Gott und eben nicht zum König betet. Jeder weiß, dass er in der Hitze das Fenster seines Kämmerchens öffnet, Jahr für Jahr, Tag für Tag, und dann Gott seinen Dank und seine Bitten vorträgt. Als Daniel von dem Gebot seines Königs Darius erfährt, überlegt er sich jetzt womöglich seine Option. Was kann er tun? Er könnte sagen, okay, ich skippe dieses Gebet heute einfach mal oder die nächsten Wochen. Gott wird das ja nicht so sehen. Ich habe ja oft genug gebetet. Diese heiklen Umstände, da wird er schon eine Ausnahme machen. Oder er sagt sich, ich mache das einfach so, ich bleibe in meiner Gebetsroutine, aber ich tue einfach dabei so, als würde ich schlafen. Oder er macht es einfach ganz anders aus Protest. Er geht auf den Marktplatz und betet vor versammelter Mannschaft. Und dann kann er es dem König nochmal so richtig zeigen, dass er sich nicht beugen wird. Aber Daniel lässt sich nicht einschüchtern und er kriegt auch keinen Hass oder so, sondern er geht hinein in sein Haus, ins Obergemach, öffnet sein Fenster, betet, lobt und dankt seinen Gott, wie er es bisher jeden Tag und jedes Jahr getan hat. Diese Vorhersehbarkeit seiner Gebete war nun der Punkt, wo seine Kollegen ihren Hebel ansetzen wollten. Das war jetzt die Möglichkeit, wo sie Daniel packen konnten und ihn dingfest machen konnten. Sie rennen also zu seinem Haus, zack, auf frischer Tat ertappt, du bist erledigt. Der König hat jetzt keine andere Wahl, als das Gesetz und die Strafe zu vollziehen. Er muss Daniel in die Löwengrube werfen. Doch bevor er das tut, redet er noch einmal mit Daniel und sagt zu ihm, Daniel, ich hoffe, dass dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dir helfen wird. Darius spricht mit Daniel und sagt, wir wissen eigentlich alle, dass du ein Nachfolger dieses Gottes bist und dass du hier aufgestanden bist im Reich, dass du standhaft geblieben bist, dass du dich eingesetzt hast für uns. Und wir respektieren das, aber ich kann trotzdem nichts für dich tun. Ich hoffe, dass der Gott, an den du glaubst, dir helfen wird. Und so kommt es, Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Doch was passiert? Vers 20. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Gott hat Daniels Gebet also erhört. Das Maul der Löwen blieb verschlossen. Eine unglaubliche Geschichte, oder? Eine Geschichte, die schwer zu glauben ist. Schwer zu glauben, dass sowas passiert. Mir würde es jetzt vielleicht leichter fallen, wenn ich dir als Student der Theologie sagen könnte, dass im aramäischen Urtext nicht Löwe steht, sondern eigentlich Perserkätzchen. Eigentlich geht es nicht darum, dass Daniel in der Löwengrube sitzt, sondern Daniel in der Perserkätzchengrube. Würde die Geschichte dann glaubhafter sein? Und müsste ich dann wirklich keine Angst haben, hier zu erzählen, dass ich glaube, dass Gott wirklich Macht hat, auf übernatürliche Weise zu handeln? Aber wisst ihr, was genau geschieht, als Daniel aus der Grube rauskommt? Der König ist jetzt so wütend, dass er alle, die Daniel beschuldigt haben, samt Frauen und Kinder in die Löwengrube wirft und die Löwen die Knochen dieser Personen zermalmen, bevor diese Leute auf den Boden ankommen. Einen guten Appetit. Aber wir sehen an der Stelle, es geht nicht darum, dass hier Perserkätzchen in der Höhle sind, sondern wilde Löwen, die Daniel nicht gefressen haben. Gott hat Daniel beschützt auf übernatürliche Weise. Daniel ist hier in einer Situation, in der er unter Druck steht, in der er in einer Gefahr ist, in der er Angst hat. Und als Daniel entscheiden soll, was er jetzt tun soll, da hat er bestimmt Angst, weil ich glaube, jeder Mensch hat Angst. Jeder Held hat Angst und auch Daniel hatte Angst. Ich habe Angst, du hast Angst, vor irgendwas hat jeder Ängste im Leben. Denn Ängste sind ja auch nicht per se jetzt irgendwie direkt was Schlechtes, sondern sie beschützen uns ja auch. Aber Ängste können uns auch zurückhalten. Ängste können uns auch einschüchtern. Aber wir sehen, dass Daniel sich von seiner Angst nicht einschüchtern lässt, sondern dass Gott daraus was ganz Großes macht. Denn was passiert, nachdem jetzt Daniel rausgekommen ist und die anderen reingeworfen wurden? König Darius lässt jetzt verkünden, dass der Gott Daniels der größte Gott ist und dass von nun an alle diesem Gott dienen sollen. Vers 27. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Da, wo Daniel es geschafft hat, seine größte Angst zu überwinden, hat Gott ein Riesenwunder getan. Denn der Herrscher Darius unterwirft sich jetzt samt seinem ganzen Reich unter die Herrschaft des jüdischen Gottes. Ein anderes Beispiel, wo sich ein Mensch nicht seiner Angst hingegeben hat. Dietrich Bonhoeffer. Er hatte mächtig Angst, als er seine Stimme gegen die Nazis erhoben hat. Aber er hat sich trotzdem gegen dieses menschenverachtende System gestellt. Er hat sich von seiner Angst nicht überwinden lassen. Er hat sich dem Druck nicht gebeugt. Am Ende wurde er hingerichtet, aber ich glaube, dass Bonhoeffer in seiner Zeit und auch darüber hinaus vielen Menschen Trost und Hoffnung in schweren Zeiten geschenkt hat. Und dass Gott aus diesem Menschen und aus diesem Leben so viel Positives bewirkt hat. Also da, wo wir es schaffen, unsere Ängste zu überwinden, da kann Gott Großes entstehen lassen. Gut, jetzt, ich wurde noch nie in die Löwengrube geworfen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was sind denn unsere Ängste in unserem Leben? Wo haben wir das Gefühl, dass wir manchmal ganz schön in Gefahr sind? Ich kann dir das von meinem Leben erzählen, ich mache jetzt im Herbst mein Examen und also ich habe Angst, wenn ich in die Zukunft schaue manchmal und mir überlege, wie ist das eigentlich mit meinen Fächern? Kriege ich damit einen Platz? Habe ich die guten Noten, reichen die Noten aus? Kriege ich einen Referendariatsplatz hier in Marburg oder wo überhaupt? Habe ich dann genug Geld? Macht mir der Beruf Spaß? Schaffe ich das alles? Hast du schon mal Angst vor der Zukunft gehabt? Angst davor, den richtigen Job zu finden? Angst, den richtigen Partner zu finden? Angst, nicht genug zu sein? Angst, die nächste Prüfung nicht zu schaffen? Angst vor einem leeren Konto? Eine andere Angst von mir, kann ich dir erzählen, ist die Menschenfurcht. Also, wenn da jetzt ein fremder Mensch ist, ich bin nicht derjenige, der voller Elan auf die Leute zugeht. Und ich kann hier auf der Bühne stehen und wer weiß was erzählen. Und kaum bin ich vor dieser Kirchentüre, habe mich wieder so klein mit Hut. Und ich lasse mich irgendwie von meiner Angst einschüchtern. Und erzähle auch nichts von meinem Glauben oder dass ich an Gott glaube. Und lass mich irgendwie einschüchtern von dieser Angst. Weil das, was andere über mich vielleicht denken könnten, mir wichtiger ist oder mir größer erscheint als das, was Gott über mich denkt. Hast du davor schon mal Angst gehabt? Angst vor anderen Menschen oder was sie vielleicht über dich denken? Oder Angst, nicht zu genügen, keinen Selbstwert zu haben? Wie oft lassen wir uns eigentlich von dieser Angst beherrschen und wie oft verhindert diese Angst, dass wir Gott vertrauen? Aber was wäre, wenn wir es schaffen würden, diese Angst beiseite zu legen? Wie befreit könnten wir leben, wenn wir es schaffen würden, uns nicht um die Zukunft zu sorgen? Wenn wir verstehen würden, dass unser Selbstwert nicht von anderen Menschen abhängt, sondern verstehen, dass Jesus uns bedingungslos liebt. Was wäre, wenn wir es schaffen würden, uns nicht zu schämen für irgendwas, sondern für unsere Überzeugungen einzustehen und auch für unseren Glauben an Gott. Was wäre, wenn wir es schaffen würden, unsere Ängste abzulegen, uns nicht einschüchtern zu lassen, sondern in Freiheit leben könnten? Und was könnte daraus Gutes entstehen? So wie Daniel aus der Bibel seine Angst überwunden hat, hat auch ein anderer Daniel seine Angst überwunden, Daniel Böcking. Am späten Abend des 27. April 2015 beschließt der Journalist, seine Liebe zu Jesus zu bekennen. Überschrift des Artikels: Warum ich mich heute als Christ outen will. Der erste Satz lautet: Dieser Text fällt mir nicht leicht. Der stellvertretende Bild-Online-Chefredakteur hat Angst, da jetzt zum ersten Mal in seinem ganzen Leben jedem Bildleser, jedem Kollegen, jedem Chef, jedem Freund mit diesem Artikel jetzt erstmal laut ins Gesicht sagt, dass Jesus für ihn das Maß aller Dinge ist. Und weil Böcking sich hier traut, sich nicht von seiner Angst lähmen zu lassen, segnet Gott diese Aktion. Über 19.000 Reaktionen. Klar, es gab sicherlich ein wenig Spott, aber überwiegend Zuspruch. Alle Sorgen, ob er das als Stellvertreter machen kann, ob er sich selbst in eine Schublade damit steckt oder ob sich die Kollegen von ihm abwenden, hinter ihm reden, alles unbegründet. Er findet später raus, dass es sogar einen Gebetskreis in seiner Arbeitsabteilung gibt. Und er schafft es, Menschen in Zeiten von ISIS und von Krieg und von Terror Hoffnung zu geben. Gott baut dann sein Reich, wenn wir es schaffen, unsere Ängste zu überwinden. Im Kleinen und im Großen. Aber wie haben diese beiden Daniels das jetzt eigentlich geschafft, so furchtlos zu sein und ihre Angst abzulegen? Das ist ja nicht immer so einfach. Man hat ja trotzdem die Ängste. Wie hat das ein Dietrich Bonhoeffer geschafft? Wie schaffen das ganz viele Christen im Nahen Osten, die unter den schlimmsten Verfolgungen leiden? Wie schaffen wir das? Daniel macht uns das vor in Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Daniel kommt nicht auf den Gedanken, seine Beziehung zu Gott zu vernachlässigen. Er sucht Gott gerade dann, wenn er Angst hat, aber er sucht Gott auch jeden Tag. Er verinnerlicht in diesen Zeiten im Gebet die Wahrheiten, die Gott für ihn und für dich, für mich bereithält. Dass er uns liebt und dass er für uns kämpft. Daniel macht das jeden Tag, sodass seine innere Überzeugung unumstößlich wird. Das wird für ihn eine Routine. Er richtet sich täglich aus auf Gott und lässt sein Herz, sein Verstand und seine Perspektive komplett verändern. Und dann bekommt er Mut zum Handeln und bekommt Vertrauen auf Gott, dass er ihn niemals im Stich lässt. Er entwickelt die Überzeugung, dass Gott ihn nie verlässt, dass Gott ihn immer trägt. Und er entwickelt die Überzeugung, dass er sich vor nichts und niemandem fürchten muss. Und ich glaube, in dieser Routine, in diesem täglichen Gebet, und auch gerade dann, wenn wir Angst haben, da steckt ein tiefes Geheimnis, was wir einüben müssen. Uns jeden Tag neu ausrichten auf Gott, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Probleme dort ablegen. Und dann schaffen wir es, glaube ich, auch furchtlos zu leben, weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Ein letzter Blick zurück in die Löwengrube. Hast du dich mal gefragt, warum Löwen eigentlich brüllen? Löwen brüllen ja, damit sie ihr Revier verteidigen können. Wenn der Löwe brüllt, dann macht er den anderen Angst, um zu zeigen, das hier ist mein Revier. Hier kommst du nicht hin. Es ist nicht ganz verwunderlich, dass die Bibel auch den Teufel mit einem brüllenden Löwe vergleicht. Denn der Teufel ist ein Spezialist darin, dass er dir und mir Angst macht. Dass er sein Revier markiert. 1. Petrus 5, Vers 8 sagt, seid besonnen und wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel sät in uns Angst. Aber weißt du was? Die Bibel redet auch davon, dass es noch einen anderen Löwen gibt. Jesus. Sie spricht davon, dass das der Löwe von Juda ist. Weißt du, warum der teuflische Löwe dich oft anbrüllt und dir Angst macht? Weil wir zu einem anderen Rudel gehören. Du gehörst zu dem Rudel vom Löwen von Juda. Und wenn du aufstehen willst und deine Angst dich stellst, dann brüllt der Teufel dich wieder an und er macht dich klein und er lähmt dich. Und wenn du dann in die Zukunft schaust und wenn du allein Gott vertrauen willst, den nächsten Schritt machen möchtest, wenn du vielleicht auch mal für jemanden beten möchtest, wenn du von Jesus erzählen möchtest, wenn du vorankommen möchtest, wenn du weißt, jetzt wäre es genau dran, dieses oder jenes zu tun oder zu sagen, genau dann kommt der Teufel und brüllt dich an und macht dir Angst. Und damit macht er einen richtig, richtig guten Job, weil er ganz genau weiß, wie er uns einschüchtern kann. Daniel hat seine Angst überwunden. Ich glaube, das lag nicht daran, dass Daniel irgendwie so ein tapferer Held war, sondern weil Daniel es geschafft hat, die göttlichen Weisheiten für sein Leben zu verinnerlichen. Dass er zu einem anderen Rudel gehört. Und deswegen konnte er in dieser Nacht, als er in der Löwengrube saß, sicher sein, dass er nicht alleine war, sondern dass da noch ein anderer Löwe in dieser Grube war. Und dieser Löwe, der war von einem völlig anderen Kaliber. Das war ein Alphatier. Ein Alphatier ist ein Tier, dem alle anderen gehorchen. Und so war es in der Höhle, da war der Löwe von Juda, Jesus, dem am Ende alle gehorchen müssen. Und er sagt, das ist mein Revier, hier wird nichts gemacht. Weißt du, dieser Löwe, der lebt in dir, in deinem Herzen und der brüllt lauter als alle Angst, die dich klein machen will, die dich in deiner Grenze halten will und die dich runterdrückt. Er brüllt lauter als alles andere. Der Teufel, der kann dir zwar Angst machen, aber er hat niemals die Macht, dich zu verschlingen. Ich möchte jetzt kurz beten und ich lade dich ein, mit mir zu beten, dass wir unsere Ängste vor Gott bringen und dass der uns Mut schenkt. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst und dass du uns kennst und dass du weißt, wo wir Angst haben. Diese Ängste können ganz verschieden sein, aber wir wollen dir jetzt in diesem Moment diese Ängste hinlegen und sie von dir zerstören lassen. Nimm du die Angst und gib uns Mut. Nimm du uns die Angst und zeig uns, dass du stärker bist. Stärker bist als der Teufel, der uns klein halten will. Ich danke dir, dass du die Kraft hast, uns zu befreien und uns in Freiheit leben lässt. Amen.